herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Mein Gast heute ist Christoph Wonneberger. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie gelten als der Vater der friedlichen Revolution 89, sind geboren im Erzgebirge in Wieser, haben Theologie studiert, denn Sie kommen aus einer Pfarrersfamilie und haben schon in den 70er, 80er Jahren angefangen mit den legendären Friedensgebeten in erst Dresden, dann Leipzig, die dann zu den großen Demonstrationen führten. Das so mal ganz kurz im Abriss. Wie würden Sie sich denn selber beschreiben, vielleicht in drei Sätzen?
Ja, als, was weiß ich, als einer, der gerne denkt, einer, der gerne was macht. Ja, der, ja, ein Mensch für Menschen ein Herz dafür, so. Und bin, ja, und ich krieg, wäre unruhig, wenn ich das Gefühl habe, wenn man denkt, mich für dumm zu verkaufen. Also, ich habe gelernt in meiner Familie mit meinem Vater, musste ich mich lernen, erwehren für einen etwas sternen Vater. So. Mhm. Und dann denke ich, ja, da habe ich viel gelernt, in der Schule schon. Und dann habe ich eben auch dann gemerkt, also wenn auch der Staat übergriffig wird, dann gehe ich in Widerstand. Mhm. So, also, ich denke, weil ich denke, und wenn andere das nicht machen, dann muss ich eben erstmal ich machen. So, ja.
Sie haben selbst gerade Ihren Vater angesprochen, also wahrscheinlich ein sehr strenger Vater.
Ja.
Das war wohl auch die, also die Reaktion darauf, selber Theologie zu studieren, um nee, mithalten zu können?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, mein Vater, der hat immer nur für seinen Beruf gearbeitet. Und ich habe gesagt, nee, ich will nie Pfarrer werden. Nee, also keineswegs. Da hat man keine Zeit, also für die Familie. Und ich hätte alles möglich gemacht, irgendwas so, ne? Aber es war natürlich in der DDR nicht so einfach möglich. Ne? So, ich konnte nicht die Oberschule besuchen und ich musste dann mir was anderes suchen. Erstmal einen Beruf gelernt, Maschinenschlosser lernen dann in Chemnitz. Und dann habe ich aber eben gemerkt, ich mache gerne was mit der Hand. Also so, habe damals schon oder später jedenfalls auch den Marx gelesen und habe gesagt, man muss also entweder am Morgen, so kann man fischen und am Nachmittag kann man Philosophie machen. So ist mein Leben eigentlich immer gewesen, ne? Weil ich sage, also was das, wenn das ist, dran ist, dann muss man das auch machen, das andere. So. Also, und da habe ich mit meinem Vater dann immer Auseinandersetzungen gehabt, der wollte aus mir irgendwas machen. So, also,
lernen was Anständiges.
Er war ehrgeizig so. Und ich habe gesagt, ich will mich zu irgendwas machen, sondern ich brauche meine Freiheit einfach. Und ich muss machen, was ich will. So. Und da musste ich mich immer zur Wehr setzen. Auch. Und das fand ich eben auch ungerecht. So, ne? Also das, wenn man sich mich formen will für irgendwas, also dafür bin ich nicht geboren.
Hm. Und warum haben Sie dann trotzdem Theologie studiert und sind dann auch Pfarrer geworden?
Na, weil ich hatte so viel Interessen eigentlich schon damals. Habe gelesen, bis in der Nacht noch unterm Deckbett so gelesen mit der Taschenlampe. Also ich habe so viel Interesse gehabt und das war mir zu wenig dann als Maschinenschlosser oder eine Fachschule dann oder als Ingenieur. Oder das war mir zu einseitig und ich konnte gar kein nichts anderes studieren als Theologie.
Weil Sie nicht in der FDJ, nicht bei den Pionieren
ja,
waren?
Und keine SED Oberschule und so weiter. Ne? Mhm. Und dann konnte ich erstmal in der kirchlichen Hochschule da studieren, erstmal die alten Sprachen und dann hatte ich aber so eine Sonderprüfung, konnte ich machen in Rostock und da konnte ich nochmal wechseln in die Universität auch. Und da hatte ich natürlich andere Freiheiten, die ich dann nochmal hatte als Universität. Und habe mich da also sehr viel, Theologie auch, aber eben viel mehr noch eigentlich mit Theater, mit Philosophie und so. Nee? Also das ist so alles, was das Menschensein ausmacht. Also das habe ich mir versucht zu machen. So. Und dann, naja, und dann am Ende dann des Studiums, da wusste ich natürlich gar nicht sicher, was ich dann irgendwo machen soll eigentlich, was ich da alles studiert habe, was ich mich selber reingeschüttet habe. Und ob da Beruf draus wird, das habe ich mir auch vorher nicht ausgedacht. Und dann habe ich aber gemerkt, also auch wenn man in der DDR ist, hat man natürlich ja immer nur ganz viele Kanäle, die man da vielleicht kann, und da muss man sehr anpassen jeweils, oder andere konnten gar nichts machen, oder Beruf oder so. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich kann ich eigentlich nur mal die größte Freiheit in der DDR hatte, nur Pfarrer eigentlich damals.
Weil man in der Kirche noch was sagen konnte,
Kirche
was woanders nicht ging?
Das war die Einzelorganisation, die war nicht so angepasst wie die anderen alle. Und diesen Freiraum, den habe ich mir auch erkämpft, oder ich habe mich einfach so behalten, mich als in der Öffentlichkeit, ich würde es anders ausdrücken, ich habe meine Freiheit mir einfach genommen, auch innerhalb der Kirche.
Also, Sie sind ja schon in der Kirche ein Querdenker gewesen, schon damals.
Richtig, ja.
Sie wurden von der Stasi auch bezeichnet als der Provokateur.
Ja.
Und los ging das schon.
Das ist ja auch interessant. Und ist auch interessant, also die Philosophen, mit denen man zu tun hatte, sind ja auch alles Leute in Württemberg. Tübingen sind die in die Schule gegangen. Hegel, Schilling und auch Bloch. Das sind alles meine Väter sozusagen. Ja, und da muss ich sagen, ja, ich war schon immer Querdenker. Also bevor das Mode war.
Darauf wollte ich jetzt hinaus. Es ging eigentlich los, ich glaube Dresden war es, 1977, dass Sie im Prinzip ein Vater waren in dem Sinne für Menschen, die nicht zur Armee wollten. Und da eine Lösung gesucht haben, dass die lieber in die Pflege gehen oder diesen Fall, wie nannte sich das, dieser soziale Dienst statt Wehrdienst.
Alles, was kein Geld macht.
Friedensdienst, sozialer Friedensdienst für Wehrdienstverweigerer. Dafür haben Sie sich schon eingesetzt. In Form von Friedensgebeten oder als Stimme für die Menschen?
Es war schon noch weniger. Es war ein politischer Anspruch auch, dass man sagt, man muss ein Land muss man verteidigen, nicht militärisch, sondern sozial. Also, dass man in dem man lebt, dass man gerne lebt dort. Also nicht, wenn man was so schützen muss, dann muss man sagen, da stimmt irgendwas nicht richtig. Wenn man alles so schützen muss.
Sie haben auch damals, oder in Ihrem Buch beschreiben Sie schon gesagt, es kann nicht sein, dass wir in einem Land, und davon rede ich jetzt von der DDR, mehr Geld für die Rüstung ausgibt als für die Pflege. Wo ich gedacht habe, wie alt ist das Buch oder wie lange ist das her? Das ist doch heute nicht anders, oder?
Ja, so ist
wir geben
es.
Doch Unsummen für Rüstung aus.
Genau so
ist es. Und schauen wir in die Pflege. Oder das ist ja nun heute unser großes Problem. Da hat sich ja eigentlich gar nichts verändert, oder?
Nein, ich meine, die wird alles noch mehr Geld reingesteckt, so, und es wird immer natürlich gar nicht alles publiziert, dass man weiß, was da alles, wer Sachen verdient insgesamt, ne, und also das ist schon ganz klar, das ist immer das Gleiche noch, ne. Deswegen ist ja interessant, zum Beispiel vor einem Jahr, gab es damals auch in der Friedensbewegung, gab es in Krefelder Appell, da haben Leute damals gesagt, also das war auch aus der Rüstung Betrieb, vor über 30 Jahren. Ne? Und jetzt sind endlich ein paar Leute von damals, haben mobil worden und haben jetzt voriges Jahr, also ist auch einen neuen Appell diesen April sozusagen organisiert jetzt. Also jetzt diese Mischung zwischen Pharma, Industrie, Rüstungsbetrieben und so weiter, das wissen zu wenigsten Leute hier, also hier jedenfalls in der ehemaligen DDR, kennt das noch gar nicht so. Ne? Also es ist genauso wieder nötig, Leute sagen, dass die meisten haben keine Ahnung, was im Hintergrund immer gespielt wird.
Ich glaube, viele wollen auch gar nicht wissen. Die sind so mit sich beschäftigt und überfordert schon alleine mit ihrem Beruf und mit dem, was sie alles tun und machen müssen. Und werden ja zugeschüttet von den Medien und von allen Sachen der Ablenkung, dass sie froh sind, wenn sie nach Hause kommen, Tür zu, dann haben sie ja noch die Kinder und vielleicht eine nörgelnde Ehefrau oder einen nörgelnden Mann. Und sich dann noch mit Politik zu beschäftigen, ist für viele schon... Lasst mich in Ruhe, ich will einfach meine Ruhe und ich will Abstand und das ist...
ich verstehe das. Also
kann
menschlich
ich die auch verstehen.
Ja, ich auch, natürlich, ist das völlig klar. Aber das ist eines, ist eigentlich, ich finde es eigentlich ein politisches Verbrechen, also dass Menschen gar nicht mehr zum eigenen Denken kommen.
So. Aber gut, es gibt ja Leute wie Sie und noch viele andere, die sich die Zeit nehmen oder sich die Zeit auch freischaffen oder einfach die glückliche Lage haben, dass sie Rentner sind und die Zeit haben und dass sie eben nicht zu Hause sitzen und einen Garten bewässern, sondern, oder vielleicht trotzdem.
Nee, ich habe keinen Garten.
Sondern die Zeit
nur
nehmen und zu
nur
sagen, hier muss ich was verändern. Ich bin wieder an vorderster Front und das machen Sie auch. Und ich war ja vorhin stehen geblieben bei den Friedensgebeten, die in Dresden losgingen. Ja. Das waberte dann ja weiter. Sie kamen nach Leipzig und haben dann erst in der Lukaskirche mit den Friedensgebeten weitergemacht und dann ging es in der Nikolaikirche. Es hat sich ja über die vielen Jahre so ein bisschen aufgebaut, sodass das dann auch immer mehr in diese politische Richtung ging. Wann ging das eigentlich los? Und warum? Was war denn dann so der Auslöser?
Naja, politisch ist das, war das ja natürlich immer, nicht? Weil wenn ich sage, ich will in die Öffentlichkeit bringen, also die Bedrohung damals in den 80ern, also vor 40 Jahren, wo das gekommen ist. Also ich meine, jeder hat es auch gespürt, dass eine Bedrohung entsteht in Mitteleuropa jedenfalls, nicht? Und ich meine, dass man dann sagt, also wie komme ich aus dieser Nummer heraus, also dieser Bedrohung, nicht? Also wo man und das war ja natürlich genauso in der Schule wurde mobil wird, das wurde in den Schulen sogar geübt mit Verteidigung, wie man sich Atombomben oder also wo man dann sagt, also und ich meine, das war genau so eine Kampagne dann, obwohl so eine Bedrohung war ja real. So, nicht? Aber wie kann man das kommunizieren in den Einzelnen? Wie kann man sich ein Bild bringen ohne Propaganda? Das ist ja, und das muss man ja lernen, miteinander das zu kommunizieren. Und da haben sich eben Gruppen gebildet und das natürlich war das politisch. Nicht nur natürlich, sondern es war ja auch, dass man sagt, wie kann man anders leben und sagt, also sich verteidigen, sozial und nicht militärisch, ohne Gewalt. Also wie kann man Konflikte austragen, das muss man irgendwo lernen. Irgendwo, in kleinen Gruppen, vielleicht im Kindergarten schon, nicht? Und sowas. Hat ja auf alle Ebenen eine Bedeutung, hast immer politisch was. Also nicht bloß auf einer Seite. Also insofern hat sich das immer, natürlich die Ebenen und die Bedingungen ringsherum haben sich geändert und so weiter, aber das ist immer das gleiche Problem eigentlich. Also man hört nicht auf, weil die nächste Generation muss es ja auch neu lernen. Also wenn man es nicht aus der Schule lernt, muss man es woanders lernen.
Diese Friedensgebete nahmen ja dann nochmal richtig Fahrt auf im September 89. Dort wurde es auf einmal schlagartig mehr. Ja. Und in Ihrer Kirche waren dann plötzlich 2.000, 3.000 Menschen, wobei Die meisten davon waren, glaube ich, schon seit 15 Uhr dort und kamen aus der Volksbildung und wurden dort reingesetzt, oder?
Na, verschieden, ja, ja. Es war nur einmal so. Ansonsten nicht. So. Das war mehr so eine Kampagne auch.
Ich weiß, damit die Gebete eigentlich waren, nicht mehr Platz hatten drin, aber die standen halt draußen. Und dann ging es ja los mit den ersten Demonstrationen. Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Also Ihre Kirche platzte aus allen Nähten und danach gingen die Menschen.
Das war nicht meine, sondern es war die Nikolaikirche.
Ich weiß, aber dort, wo Sie, halt die Friedensgebete gemacht haben oder zu den Menschen gesprochen haben, von da aus dann ging es ja dann in die Stadt und die Menschen auf die Straße und das auch friedlich. Hm.
Naja, also ich muss sagen, ja, weil das hat sich natürlich ein kleines bisschen verändert damals nochmal. Also zwischen, ja, für mich war das so 1986, wo ich das Gefühl hatte, ja, also diese Friedensgebete oder in Gruppen und so weiter, diese Vernetzung, so braucht eigentlich nochmal eine andere Thema, das muss nochmal enger geführt werden. Also das, und da habe ich dann auch eine Gruppe gegründet, die also Menschenrechte, dass man das nochmal hervor besonders sieht, weil das bedeutet, also Frieden ist ein größeres Thema, aber Menschenrechte, das ist etwas, was man, das man braucht man in einer anderen Betrachtung. Also das muss man lernen, wie kann man sich damit, bestimmt organisieren, wie sowas passiert, solche Verbrechen irgendwo und das dokumentieren und alles dies muss man und auch international in die Öffentlichkeit bringen. Also insofern war es natürlich politisch mehr noch dann, weil, und das hat ja auch eine große Rolle gespielt, weil 1988 war eben dann plötzlich das Thema Leute in der DDR, wie kam ich raus aus der DDR? Also ja, die Reisefreiheit war nicht genommen und dann müssen wir das anders nehmen, diese Freiheit, nicht? Also indem sie den Antrag gestellt, in den Westen zu kommen, nicht? Mhm. Und das war natürlich in der ganzen DDR überall so, aber war so besonders in der Nikolaikirche, war auch so, wo Leute sich dort gesammelt haben gesagt, also wenn wir uns draußen auf der Straße irgendwo treffen, dann kommt die Stasi sofort. Aber wir können da wenigstens im Raum der Kirche, können wir was verabreden oder was weiß ich, also Freunde treffen und so weiter. Nicht? Da war das für auch sowas unter so einem Dach der Kirche möglich. So, ne?
Aber trotzdem waren Sie ja ganz schön, ich glaube 30 Stasi-Spitzel waren auf Sie angesetzt und Sie standen auf der Verhaftungsliste an zweiter Stelle. Also ist ja nicht, wie sind Sie denn damit umgegangen? Also da schwingt ja vielleicht auch eine Angst mit, gar nicht.
Ich habe mir immer gesagt, also das kann, ja, wenn ich mich da abhängig mache, also von Ängsten oder Befrüchtung oder mich besonders vorsichtig mich verhandeln oder was weiß ich. Da, wenn man ständig da guckt, welcher Feind hinter mir ist, dann, wo ich dann sage, da stirbt jede Idee, sondern da muss man sagen, ich bin so frei. Also ich tue so, als gäbe es das gar nicht.
Aber Sie hatten vielleicht als Pfarrer auch mehr Narrenfreiheit,
oder? Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Völlig richtig. Deswegen bin ich ja auch Pfarrer geworden.
Aber warum ist denn das heute nicht so? Warum kann man denn nicht heute in eine Kirche gehen und hat dort diesen Schutz? Nein, dort ist 2G, auch dort muss ich Maske tragen, das waren ja auch die Ersten mit. Warum ist das heute nicht so?
Warum, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau.
Vielleicht gibt es nicht mehr solche Menschen wie Sie.
Aber für mich war es natürlich auch so, dass man sagt, also als Maschinenschlosser habe ich mehr gewinnt vorher, als wenn ich studiert habe und dann Pfarrer geworden. Ne? Mhm. Da war ich ärmer dran. So. Also ich meine, nicht kein so begehrter Beruf, sozusagen, wo man Geld verdienen kann. Mhm. Also da muss man schon irgendwas anderes noch im Hintergrund haben, Motiv, warum man
Berufung,
das macht.
Berufung, ne? Zu diesem Beruf.
Ja, also, dann, also bloß vom Geld verdienen war das nicht geeignet. Ne? So. Also das ist natürlich jetzt anders, nicht? Also ich meine, ich kann genießen, dass ich jetzt mehr Rente kriege, als ich damals bekommen hätte. Mhm. Aber ja, man muss dann immer was draus machen, trotzdem, nicht? Also, nein, ich will das nicht negieren, dass jemand das anders macht, dass er ums Geld macht einfach, nicht? Sondern eine Überzeugung so. Aber ja, man ist ein angesehener Mensch sozusagen als Pfarrer und das war natürlich nicht so einfach in der DDR.
Also, Sie haben sich dort zu dieser Zeit wirklich sehr ins Zeug gelegt. Vor allen Dingen wollten Sie vermeiden, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Da gab es eine große Predigt von Ihnen, glaube ich, wo Sie sowohl die Polizei als auch die Menschen, die auf die Straße gingen, angesprochen haben. Hm. Da gab es noch diesen Stadtfunk, wo dann Kurt Masur gesprochen hat, dieses, dass es gewaltlos bleibt. Und obwohl draußen die Polizei schon rumgefahren ist, auch den ganzen Tag gezeigt hat, wir sind präsent, auch mit bewaffnet und Wasserwerfern, glaube ich, oder so, gab es auch.
Also es wurde, gab es damals nicht.
Nee, aber Panzer oder so, also irgendwie auf jeden Fall
aber nicht, optisch. Aber nicht in der Stadt. Also das wäre möglich gewesen, etwas vor Orten wäre das denkbar gewesen, aber war nicht so. Ich meine, es gab schon so etwas Militärische auch, aber nicht so aufgerüstet wie jetzt.
Aber trotzdem hatten, glaube ich, die Menschen Angst, dass es blutig ausgehen könnte, oder?
Na, deswegen haben wir ja dieses Flugblatt damals gemacht, ne? Also, und ich meine, das konnte niemand auch, wie es auskommt, da, weil ich meine, in den September 89 und 8. Oktober dann so, da hat sich das ja auch gesteigert, nicht? Also und dass man dann, und dass es da das gelungen ist, zum Beispiel da Ende September, dass da aus der Kirche dann plötzlich, sagen wir, 8 Leute plötzlich auf die Straße gegangen sind, ne? Das war ein Glücksfall, dass das wirklich passiert ist. Und Leute, die auch diejenigen, die außerhalb von der Kirche waren, diesen Impuls trotzdem, obwohl sie nicht in der Kirche waren, haben diesen Impuls mitgenommen, trotzdem mit Gewaltfreiheit. Also das war schon ein Glücksfall, muss ich sagen. Und dass das dann gelungen ist und dass die Polizei nicht eingeschritten ist, sondern die haben das gewähren lassen, Und dann war natürlich die nächsten Woche in Leipzig war das so, dass dann haben aber denn die Stadt und beziehungsweise die Polizei haben dann sich anders organisiert dann und haben den 2. Oktober danach, da gab es dann wirklich Auseinandersetzungen und auch in anderen Städten auch, wo dann plötzlich wirklich Gewalt auf der Straße lag dann, also von beiden Seiten, also weil, ich meine, so mit gestauter Wut, das kann man nicht einfach so kontrollieren, so, also da, was da passieren kann, nicht? Und deswegen haben wir dann gesagt, also für den 9. Oktober, nicht? Also wenn da zu erwarten ist, was weiß ich, 100.000 Leute dann plötzlich, was wird da passieren eigentlich, die Konfrontation auf der Straße, nicht? Also deswegen haben wir diese Flugblatt damals gemacht, nicht? Zu dem Thema Gewalt und so, ne? Und das eben auch in der Öffentlichkeit wirklich so zu bringen, dass man das gar nicht übersehen kann. Also und das da auch für die...
Wie haben Sie denn das geschafft, damals diesen Stadtfunk anzuzapfen?
Nee, oder? Gar nicht. Das war eine andere Geschichte. Ach so. Also das hängt ja damals... Ja, Leute, es waren ja 3 Sekretäre von der SED, die das mit eingefädelt haben. Ne? Die haben gedacht, sie könnten sozusagen noch was abfedern, ne? Also mit ihrer Partei. Ne? Mhm. So. Aber was wir gemacht haben, das war völlig unabhängig. Wir haben
Sie hatten die Flugblätter oder
das die Plakate haben wir gemacht, das haben wir in der Woche.
Gedruckt, 30.000 und unter die Menschen gebracht.
So, ne? Und da haben wir anderthalben Tag gedruckt.
Das war ja nicht so wie heute mit den Druckereien.
Nein. Das war, wir hatten eigentlich eine Zeitschrift gegründet. Es sollte das 2. Blatt von der Zeitung erscheinen. Und da hatten wir zu viel Papier gesammelt dafür. Und dann haben wir gesagt, müssen wir die verbraten mit. Also für diese Flugblätter dort. Das ist so wichtig, also dass da nicht Gewalt passiert. Ne? Also deswegen... Ja, das war schon anstrengend, also muss ich sagen, mit vielen Leuten, die da aus unseren, vor allem diesen Menschenrechtsgruppen hier in Leipzig, die da das vor allem veranlasst haben. Ne?
Wie war denn das damals mit den Medien? Ich glaube, im Osten wurde über die Demonstrationen wenig oder gar nicht berichtet.
Ja, oder so wie jetzt, mit beschimpft und mit das sind Raudis, alle, die da unterwegs sind. Ne? Oder, und jetzt würde man sagen, Verschwörer oder alles so, ne? Die da abschauen. So, ne? Ja, wo die nicht richtig im Kopf haben. Ne? So. Mhm. Also war da damals auch die Propaganda war genauso.
Ne? Mhm. Also. Aber im Westen hat man berichtet und da hatten Sie auch Ihren Anteil dran. Ne?
Naja, man musste das ja machen. Also ich meine, mussten wir diese Medien benutzen natürlich, um überhaupt einwirken zu können in die Öffentlichkeit. Also, ja.
Wie kam denn Ihr Kontakt zustande zu den ARD-Tagesthemen, zu Hans-Joachim Friedrichsen?
Naja, das war schon, wir haben ja verschiedene Kontakte zu Journalisten gehabt schon, ne? Und also, die dann damals so ein bisschen mit Kontraste zusammen und von verschiedenen Leuten, die ab und zu dann zur Messe bei uns waren. Und dann haben wir in der Woche vorher haben wir sowas wie so eine kleine Pressekonferenz gemacht bei mir im Garten und da haben wir gesagt, das und das wäre, könnte denkbar, wenn sowas passiert, wie könnte man da einen Kanal das zu machen und dass wir hatten das schon, es gab ja Verhaftierungen schon in Leipzig und dann hatten wir sowieso schon so ein Kontakttelefon, Zweier in Leipzig, die wo Leute dann sich vernetzt waren.
Ja, nee, also, weil es wurde ja alles abgehört. Schon damals, ne? Von der Stasi. Also vieles, Telefon einfach mal so ging ja gar nicht.
Ja, ich meine, das ist auch. Das Telefon war damals, aber jetzt ist es eben meinetwegen Telegram oder was auch immer.
Ja, heute gibt es ja deutlich mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen oder sich zu kommunizieren. Das war richtig. Damals ja nicht so.
Ja, das ist.
Handy war ja noch ganz weit weg und Telefon hatte kaum jemand. Ja.
Nein, aber ich meine, man musste das, was man hatte, konnte man nur benutzen, nicht? Aber um zu sehen, keiner konnte natürlich wissen, was passiert, also von dem 2. Oktober auf die nächste Woche, was da passiert, ob da Fuß vergießen oder dass man der Bürgerkrieg auftritt. Mhm. Ich meine, wenn da plötzlich 100.000 Leute dann auf die Straße sind und dann kommt ein Haufen Polizei und also das konnte man überhaupt nicht absehen, was passiert. Und deswegen haben wir gesagt, deswegen mit den Flugblättern und sagten, wir müssen sagen, was wir vorher noch nie gemacht haben, sowas. Ne? Also einzufädeln einfach. Weil es ist einfach ein Stück Verantwortung zu übernehmen, wofür sowas. Und naja, und deswegen hatten wir gesagt, uns ausgedacht, wenn, je nachdem, wie es ausgeht, ob man, dass mein Telefon frei ist, so, dass niemand so, und dass man jemanden mich anrufen kann. Mhm. So, und ja, es war schon so eingefädelt, nicht? Und ich meine, wir konnten ja damals nicht anrufen nach dem Westen, das ging gar nicht, ne? Sondern wir konnten nur angerufen werden. So.
Aber mit einem festen Telefon, da mussten Sie dann auch vor Ort sein.
Genau.
Nach der Demo, damit Sie telefonieren konnten.
Und die, und die hatten zum Beispiel nicht immer ein Bild von mir richtig, wer da am Telefon ist.
Aber es gab ja Journalisten, die Leipzig gefilmt haben, während in anderen Städten nicht gefilmt werden konnte, wie zum Beispiel Plauen, die ja auch ihre Revolution da gemacht haben, oder genauso wie Leipzig. Ja. Gab es aber von Leipzig schon Menschen, die gefilmt haben, die auch von oben gefilmt haben irgendwie.
Ja, das Bilder haben
sind
wir
ja dann immer wieder um die Welt gegangen.
Ja, das haben wir ja auch an dem Tag eben, haben wir auch die Woche vorher organisiert, nicht? Das waren ja Leute, die hatten die Kameras, hatten ja das mal von Kontraste vermittelt worden und so. Und die hatten
also Kameras aus dem Westen?
Ja, ne? So. Genau. Aha. Und die beiden Fotografen, die in Berlin waren, ne, die mussten ja dann irgendwie, wir hatten nicht so Filmleute, die Ahnung hatten. Wir hatten zwar auch eine Kamera, aber nicht einer, der so das gut bedienen kann. Ne? Mhm. So.
Sonst schwenkt man ja ständig und wird besoffen
und angucken. Und deswegen mussten die sozusagen an dem Tag noch zurückkommen. Und eine von uns, die hat dann dort gesessen, schon am Nachmittag, die dann das ermöglichen konnte, dass man den Turm besteigen konnte und filmen konnte dann. Das haben wir sozusagen eingefädelt da, ja.
Also Sie haben sich wirklich die ganze Zeit unglaublich ins Zeug gelegt, Netzwerke gebildet, in Ihrer Wohnung wurde sich getroffen. Sie haben, glaube ich, auch Ihre eigene Familie ziemlich vernachlässigt in dieser Zeit, obwohl Sie am Anfang gesagt haben, mein Vater, wenn man Theologe ist, hat man keine Zeit für die Familie.
Ich hab das Gleiche gemacht wie mein Vater.
Und dann haben Sie die Wiedervereinigung noch nicht mal miterleben können, weil Sie schlagartig weg vom Fenster waren. Ihnen war die Sprache weg, Sie hatten einen Schlaganfall oder einen Infarkt. Ja. So eine Woche bevor... Also Anfang November hier die Revolution begann.
An dem Tag, wo die größte Demo war in Leipzig.
Sind Sie aus dem Gefecht gesetzt worden, wo man sich sagt, da muss ja von oben jemand geguckt haben und auf Sie aufgepasst haben oder so, oder? Oder
es gibt
keine Zufälle, oder? Also wie haben Sie denn diesen Tag erlebt?
Nicht, gar nicht.
Ja gut, aber es muss irgendwo losgegangen sein, dass Sie gemerkt haben, mir stimmt was nicht? Oder?
Naja, hat man ganz verschiedene Anzeichen gehabt, also von Rechtsinfarkt, den man hat im Kopf. Nicht? Also man merkt bloß, irgendwas funktioniert nicht mehr in einem selber. Dann, ne? Also das ist ganz verschieden, das kann andere Auswirkungen haben. Ne? Also bei mir war es eben die Sprache vor allem, die dann einfach weg war. So. Und ich meine, dann habe ich eben praktisch, von da an habe ich nichts in der Öffentlichkeit, nichts mehr mitgekriegt. Ne? So.
Da kamen dann andere Menschen, die sich da dann draufgesetzt haben und das weitergeführt haben, ne?
Ja, ist ja auch richtig, ne, dass andere dann weitergemacht haben. Ne?
Wie haben Sie denn dann weitergemacht? Ich hatte das im Buch gelesen, glücklicherweise hatten Sie Freunde, die Sie dann mitgenommen haben nach Hannover in eine Klinik.
Wo das war auch ein Glücksfall.
Reha und was hier gar nicht so möglich war, sodass Sie im Prinzip 20 Jahre oder so hat das gedauert, bis Sie jetzt wieder so sitzen können, reden können, wieder auf die Straße gehen, wieder Querdenker sein können. aber da ist ein langer Weg dazwischen. Ne? Wie haben Sie sich denn zurück ins Leben gekämpft und wer hat Sie unterstützt?
Ja, das sind schon viele gute Glücksfälle und viele Freunde einfach, viel Zuwendung auch. Ne? Und das ist eben... Ich hatte auch den Glücksfall, dass die Partnergemeinde in der Nähe von Hannover, dass die auch Kontakte hatten zur Medizinischen Hochschule in Hannover. Ne? Also da gibt es eine Schule von Logopäden dort. Ne? Und die haben mich da sozusagen unter die Fittiche mich genommen. Und es war wenigstens ein Jahr lang dort. Ne? Und unsere Familie war dann mit dort. Das waren die Möglichkeit, erstmal meine ersten Entwicklungen weiter, da die Schritte wieder zu gehen mit der Sprache dann. Ne? Also, und dann musste ich erstmal lernen, erstmal das, was man für den alltäglichen Handwerk von der Sprache war. Lernt dann irgendwo erstmal. Ne? So, aber jetzt meinetwegen sich philosophisch sich äußern oder so, das war erstmal gar nicht möglich. Also man hat alles, was man im Kopf, ein Wörterbuch sozusagen, das hat man nicht mehr, war nicht mehr zur Verfügung von damals.
Ne? Kam das dann alles wieder oder mussten Sie alles neu lernen?
Ach, ehrlich? Ja.
Ja, ich hatte gelesen, Sie haben das geschafft in Form von Gesangstherapie. Also Sie mussten richtig singen und viel Sport auch, und Fahrrad fahren und all sowas.
Genau. Ich habe dann selber Gesang erstmal angefangen da in Hannover und dann später und dann richtig in der Musikschule richtig, also Gesang richtig so. Ne? Und dann, das hängt ja ein bisschen zusammen. Hängt ja auch mit der Identität zusammen. Beim Gesang ist das ja auch so, da ist auch die ganze Person da beteiligt.
Eine Form von Ausdruck,
also mit der Atmung und Selbstbestimmung und das hat schon alles lange seine Zeit gebraucht.
Was ich auch gelesen habe, dass Sie, oder Sie haben es mir vorhin noch mal bestätigt, dass Sie seit über 70 Jahren Yoga machen. Ich meine, Yoga ist so ein Trend fast, ne? So seit vielleicht 10, 20 Jahren beobachte ich das hier bei uns im Osten. Das gibt es natürlich schon länger.
Ja.
Aber wie sind Sie denn da dazu gekommen?
Ja, als Student in Rostock, dann da gab es, mit dem ich vor allen Dingen am meisten gelernt habe als Philosoph, aber der war eigentlich auch ein Theologe und wir haben aber dann fast jede Woche ein Seminar gemacht, privat, so nicht. Wir haben zusammen gekocht und philosophiert und da gehörte einer dabei, der ein Tänzer, also nicht bloß ein Tänzer, sondern der war also auch, der hatte das irgendwo in Japan.
Also Tanztherapie, sowas?
Gelernt. Der war richtig Ausdruck, hat ja gelernt, wirklich und gemacht. In der DDR konnte es aber nicht auftreten, nur in Kirchen. Mhm. Ne? Und da sind wir oft zusammen. Wir haben dann so gemischt, also mit Philosophie und Tanz und Yoga und also so, haben wir manchmal ganz Wochenende sowas gemacht. So, ne? Also,
ja. Und das machen Sie heute noch? Also sind Sie so diszipliniert, dass Sie sich morgens die Zeit nehmen und eine halbe Stunde oder Stunde Yoga machen? Oder einmal die Woche oder sowas?
Ja. Jetzt im Moment ein bisschen faul. Also es ist höchstens mal eine halbe Stunde, aber eigentlich wäre es schöner, länger noch.
Aber Sie fahren extrem viel Fahrrad, ne? Oder sind
gefahren? Ja, jetzt aber.
Ich habe da irgendwo eine Strecke, irgendwie hatte ich das bei Ihnen gelesen, Paris und bis. Wenn Sie es mir nochmal erzählen könnten, also das war eine.
Ja, das war für mich, das war so ein bisschen zu meiner Gesundung zu tun, nicht? Also so, wo ich dann. Erstmal war ich im Haushalt zu tun die ganze Zeit und dann sind meine Kinder ja herangewachsen.
Paris, Moskau, 4700 Kilometer, Bike for Peace. Ja, ist schon eine Leistung, ne?
Ja, das ist aber, ja, also ich denke, man lernt dabei was. Also, sondern ich habe dann, gemerkt, es war so eine Phase, die ich dann den Haushalt, sozusagen nach 15 Jahren, meine Kinder waren herangewachsen und so weiter und ich habe praktisch. Also ich muss jetzt vielleicht nicht jeden Tag mehr kochen. Also und meine Kinder haben angefangen mit dem Internet und so weiter. Und ich habe das mal so versucht, mich da so mit reinzufuchsen. Dann. Und dann habe ich eben sowas entdeckt, dass jemand also sowas macht, also eine Friedensbewegung mit anderen Mitteln und so weiter. Und mein Punkt von damals, da hat es geklickt bei mir. Und da habe ich gesagt, da wollen das machen von Paris nach Moskau. Friedensfahrt, Peacefahrt. Und dann dachte ich, das hat mir gefehlt.
Genau, ich habe sowas Ähnliches auch gemacht, einen Friedenslauf von Wittenberg nach Rom und dann 5 Jahre später zurück von Rom nach Wittenberg auf den Spuren von Martin Luther.
Ja.
War dann auch ein Friedenslauf geworden. Ich finde das schon toll, wenn sich Menschen zusammen, es waren dann nur 2000 Kilometer, aber immerhin, sind ja auch gelaufen und nicht gefahren. Ja. Aber da waren auch der Fahrradclub dabei, Bike for Peace.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es derselbe war. Es gibt jetzt mehrere solche Organisationen.
Ja,
das ist toll, Menschen da in der Form zu vernetzen und gemeinsam was für den Frieden zu tun, jeder in seinem Bereich. Ne?
Ja. Also das ist richtig. Und deswegen, und für mich waren das aber die Sachen wieder der Start in die Gesellschaft zu kommen.
Sie waren ja erst Mitte 40 mit dem Schlaganfall.
Ja,
also da ist ja noch ganz viel Zeit. Und normalerweise hätte man sich gewünscht, dass die Kirche auch sagt, hier, wir unterstützen Sie und kommen Sie wieder zurück und machen Sie wieder. Kam von denen eigentlich irgendwas?
Nein, irgendwann ja, aber das ist eine längere Geschichte. Ich meine, die waren vielleicht auch froh, dass sie los hatten.
Du, aber Sie sind ja nicht klein zu kriegen, Sie sind ja wieder da und wir sind jetzt eigentlich wieder an dem Punkt, wo wir 89 waren, habe ich das Gefühl, die Leute gehen auf die Straße, sie versuchen friedlich zu bleiben und es gibt wieder die sagen, ach, die bösen Querdenker und die sind ja alle dämlich und die Medien spielen nicht mit und wir haben eigentlich die gleiche Situation wie damals, oder?
Naja, nein, nicht das Gleiche natürlich, aber ja, es ist so, man fühlt sich jedenfalls so zurückversetzt.
Mhm. Also, zumindest hier im Osten. Ich weiß nicht, wie es den Menschen im Westen geht,
naja,
aber hier bei uns also, fühlen
ja,
sich viele erinnert.
Ja, aber ich meine, es ist schon erstaunlich, also ich war ja dann jetzt im letzten, jetzt die zwei gerade nicht, aber vorher war ich jetzt oft auch in Schulen und so weiter. Und dann habe ich, wenn, wo die das dann mit Schülern zu tun, also die ein bisschen größer Klassen waren und so weiter, die dann neugierig sind und sagen, also was ist damals gewesen in der DDR und was ist jetzt? Mhm. Also was ist so dran? Und dann haben die jetzt auch solche lange Ohren gekriegt, ne? Also und haben gesagt, ja, das ist aber interessant. Also das, keine Ahnung gehabt, dass das sowas möglich gewesen wäre. Mhm. Und wir müssen trotzdem Analogien denken dazu. Mhm. Also was ist jetzt faul? Oder wo muss ich mich einbringen in die Gesellschaft? Ne? Also ohne und nicht einfach nicht so romstromlich sich bewegen wie ein Fisch. Mhm. Ne? So, sondern, also ich denke, das ist so. Es ist nötig, also weiterhin so und leider ist eben die Kirche nicht mehr der Hort der Freiheit.
So. Ja, jetzt ist es die Straße,
ja.
Hat man den Eindruck. Oder auch Menschen treffen sich, vernetzen sich über Telegram und andere Kanäle, treffen sich im Wald, in Gruppen. Ja. Also da gibt es wieder sehr viel. Die Frage ist halt, wo geht das hin? Damals war es so, die Regierung, die DDR-Regierung ist geschlossen zurückgetreten. Ja. Die Menschen auf der Straße wollten eigentlich ein besseres Land, oder? Die wollten damals noch nicht die Wiedervereinigung.
Verschieden. Oder? Also wie jetzt. Waren gemischt. Mhm. Das Volk ist immer gemischt.
Vor allen Dingen wollten sie mehr Ehrlichkeit. Also ich glaube, die DDR-Bürger haben...
So ist es.
Längst mitgekriegt, dass sie dumm verkauft werden durch die Medien, durch die Politik damals.
Ja. Richtig. Ja.
Und das sollte auf jeden Fall mehr Ehrlichkeit, das war auf jeden Fall ein großer Punkt.
Auf jeden Fall, das ist richtig. Und da denke ich, das ist so, und ich denke, das ist leider nicht mehr möglich gewesen in dem einen Jahr zwischen 89 und 90, nicht? Also dass diese Identität zu entwickeln, also was wollen wir eigentlich, was DDR war, was machen wir denn aus dem, nicht? Also und ich meine, die Leute damals, also mit dem neuen Forum oder so, dann 89, was sich gegründet hat, das war ja auch so eine Sammlung eigentlich, eine ganz gemischte von verschiedenen. Also die da gesagt haben, wie kann ich mich einbringen in diese Gesellschaft damals.
Und dann gab es viele, viele tausend Menschen, die mitmachen wollten an der Veränderung.
Genau. Und das war auch noch nicht ausdifferenziert. Also wer will was wirklich, in welcher Richtung. So, und ich meine, viele, die sowieso alle raus wollten in die DDR, die im Westen wollten, nicht? Die waren ja sowieso schon gegangen, nicht? Aber es gab natürlich immer einige, die wären auch gerne nach dem Westen gekommen, haben bloß keine Gelegenheit. Oder
hatten Familie hier, wollten
nicht zurück. Oder was auch immer. Nicht. Nein, aber es gab ja auch dann andere, die gesagt haben, also eine Gesellschaft, die sich eben nicht unter den Bedingungen der kapitalistischen Bedingungen sozusagen entwickelt, sondern eine, die meinetwegen, ich habe das ja damals erlebt in Prag, also meinetwegen vor 68, dieser Versuch eben einer Gesellschaft zu gestalten, die eben ohne Vermundung, sondern mit Freiheit verbunden ist. Ne? Also das ist ja abgebrochen erstmal, diese Gelegenheit in der Tschechoslowakei damals, nicht? Und dies anzuknüpfen und zu sagen, wollen wir es doch nochmal ganz nur und ohne gesteuert von Moskau, sondern eine solidarische Gesellschaft zu gestalten mit eigenen Kräften. und Ideen. Mhm. So. Und das, ich denke, ich gehörte dazu auch, nicht? Mhm. Wo ich gesagt, und ob die Deutschen sich dann treffen, wann und wie lange und, mhm. und unter welchen Bedingungen, das werden wir mal sehen. Mhm. Also jeder soll sich mal weiterentwickeln. Mhm. Was, so. Und lassen uns nicht vormunden insgesamt. Mhm. Und das, unsere Idee zum Beispiel war damals ja eben, dass das System, die Idee von Europa mhm. und nicht die Deutschen mhm. beiden, sondern Europa muss, und ich meine, die Idee war ja damals, so wie Gorbatschow oder ich meine, es gab auch andere Denker, meine ich, zum Beispiel, also auch die CDU, die SED, die hat ja auch so einen Grundwert, zum Beispiel eine Gruppe gehabt, also die sich mhm. damit beschäftigt haben. Und das haben wir mit denen oft zusammen gesprochen, zusammen. Ne? Mhm. Also wie kann anders Europa gestaltet werden? Ne? Mhm. Und dann eben auch ohne der Vormund der Amerikaner. Mhm. Ne?
Aber dazu kam es dann nicht, weil dann kam die so Wiedervereinigung also. Und dann gab es diese ja. legendäre Pressekonferenz, wo genau. Schabowski dann die Regelung ja. mit hm. der Ausreise ja. vorgelesen hat. Und merkwürdig, dann kam Ralf Niemeyer, der ja. nachgefragt hm. hat, ab wann gilt das? Und Schabowski sagt, ja. na unverzüglich. Ja. Und 5 Minuten später hm. wurde durch die Westmedien bereits berichtet, die Grenzen sind offen. Hm. Das waren sie aber gar nicht. Hm. Und wir wussten es, also in der DDR wussten, hm. das ging bis abends 22:30 erst ja. ein Hin und Her. Nein, Grenzen sind zu.
Ich habe es nicht gehört.
Und ich habe es mir das nochmal erzählen lassen.
Ich war im Krankenhaus.
Ich musste mir das nochmal erzählen lassen von meinem Vater. Der, ja. hat, der weiß das ganz genau. Der ja. merkt sich alles, schreibt ja. alles auf. Ja. Und der meinte erst 23:30 Uhr, hm. War an der Bornholmer Straße, glaube ich, dann ja. tatsächlich, weil so viele Menschenmassen an die Grenze gestürmt sind, es ja. wäre wahrscheinlich auch blutig ausgegangen für die dort standen an der Grenze, hm. dass dort aufgemacht wurde. Die hm. Frage ist nur, also wie gesagt, 5 Minuten hm. nach dieser Pressekonferenz wurde von Amerika oder ich weiß nicht woher verkündet, die Grenzen sind offen. Also es kam ja von außen.
Wahrscheinlich der Rias.
Es kam von außen der Impuls, zack, und ja. später kam die Wiedervereinigung ja. und da war ja. nichts mehr mit den schönen Idealen ja. des neuen Forums, ja. oder? Da wollten alle dann auch konsumieren hm. und Westgeld und...
Ja,
ja. und ja, und das Dilemma ja. haben wir doch heute noch, oder? Jetzt haben wir das, was der Westen auch hat und
ja, wir haben
wir
es
gehen
alle
wieder auf die Straße.
Wir haben es alle gewollt.
Wir haben also die Revolution nicht wirklich zu Ende geführt, oder?
Ja, das ist
oder,
ja...
Oder wie Uwe Steimle immer sagt, das ist eine Insolvenzverschleppung.
Naja, das ist ja aber interessant eigentlich. Also der, mein Kollege von mir, ne, der die Friedensgebete dann weitergemacht hat in Leipzig.
Pfarrer Führer.
Herr Führer, ja, ne, ja. ist ja ein Kollege von mir. Ja. Wir haben den gleichen Geburtstag. Beide.
An den erinnert man sich irgendwie, also das war immer für mich so der ja. Wendepfarrer.
Ja,
ne?
Na, und ich meine, wir waren nicht Freunde, so, und wir hatten oft auch, auch manchmal in der Diskussion also so ein bisschen Gegner, also keine Feinde, aber Gegner, also politisch, so. Aber ich habe das alles ja gar nicht miterlebt dann, aber ich habe dann später, ich habe mich das angelesen, das alles, das, und das ja, und dass er jetzt ja auch schon dann eigentlich schon vielleicht nicht gleich das eine Jahr, aber das nächste Jahr mindestens dann. Später hat er dann oft gesagt, eigentlich es fehlt, die ist noch nicht vollendet.
Ja, genau.
Hat er selber
gesagt. Der Dr. Marz ja. aus Halle, der ja. Psychoanalytiker, ja. der hat ja, als ja. das losging mit Pegida in ja. Dresden 2015 ja. oder ja. sogar noch früher, ja. hat er ja gesagt, die Menschen gehen jetzt, also 2015, aus den gleichen Gründen auf die ja. Straße wie 89. Und ja. das zieht sich ja nur schon
ja, über Jahre wieder. Nicht hundertprozentig, identisch ist es nicht, aber es ist Analogie.
Aber
ja.
dieser Gefühlsstau, er ja. sprach immer von ja. diesem Gefühlsstau genau. in den Menschen,
richtig,
der ja. sich auf der Straße jetzt
ja.
äußert.
Ja, und ich meine, wie gesagt, leider gibt es die nicht möglich. Man muss jetzt eben nicht in der Kirche sich sammeln, also, sondern man kann es eben nur, indem man sich begegnet auf der Straße. Ne? Mhm. Also, und das ist ja, ich meine, das ist eine gute Sache da, dass man das wirklich, ja, diese Freiheit hat ja eigentlich jeder. Ne? Mhm. Also, Und dass man jemanden ohne Vorurteile den anderen begegnen kann und möglichst vielleicht ohne Maske, ne? Dass man sich ins Gesicht angucken kann. Also, wo man, und ich finde immer so lächerlich, dass man sagt, Haltung darf man behalten, aber die Maske muss man
ja,
haben.
Diese Kaffeetüte hier.
Nein, ich sag, wie, was ist denn das für eine Haltung?
Also,
deswegen finde ich das immer so halb gewalkt. So.
Aber wie könnte das jetzt weitergehen? Also, es wären ja Montag für Montag, heute ist auch wieder Montag, heute gehen Sie auch wieder auf die Straße in Montkleeberg, haben Sie mir erzählt. Also es ist ja zu beobachten, dass die Menschen, es wären ja mehr, denke ich. Es wären auch in den Kleinststädten, gehen die Menschen friedlich spazieren. Ich frage mich nur, wo führt das hin? Ne? Irgendwann ist wieder Sommer, es ist schön, die Leute gehen in den Garten, fahren in Urlaub und weiß nicht, ob es dann noch mehr wird, weil es schön ist oder ob es eher weniger wird.
Ja, erstmal wahrscheinlich weniger dann.
Und wo geht das dann hin?
Nehme ich an, so. Tja, ich weiß das auch nicht, das kann man nicht. Also ich meine, jeder einen Prophet zu haben, ist nicht so einfach, nicht? Also ich denke, dass man hellhörig muss man schon sein, was ist dran jetzt im Moment, nicht? Also ich denke, das ist so ein Problem, dass man versucht, also wo will man hingeschickt werden, vor allen Dingen in den Medien. Ne? Mhm. Also das ist ja das Problem jetzt immer. Also und die Medien sind ja mit allen Mitteln sind bestückt. Also ich meine, was man hat ja gefühlt, was ich bin eben skeptisch insgesamt, also alle, wie, wer will, in welchem Motiv hat jeder, in welche Richtung zu machen. Und insofern, wo ich dann sage, es ist nicht ganz einfach, das auseinandersortieren, finde ich. Also auch für mich natürlich auch, weil es gibt eine so Überfülle von Impulsen, also von und manche werden ganz bewusst gesteuert, dass man dann nicht mehr seinen eigenen Impuls oder seinen eigenen Gefühl nicht mehr Herr ist, nicht? Also ich meine, die Verführung ständig in irgendwo sich hinschicken zu lassen, also durch Kaufzwang für plötzlich künstliche Freiheiten dann, die plötzlich eröffnet werden. Oder, also ich meine, es gibt ja so viele mögliche Sachen, dass man dann ausbüchsen kann aus seiner Identität. So, das, und dieses selber, sich selber zu sammeln, das ist gar nicht so einfach. Also, und ich denke, da braucht es also eine sehr Gruppen braucht es, die man das abfangen können. Also wo man sich selber stützen kann, also zu sagen, also wem traue ich meine Schwächen und auch, aber auch meine Freiheiten, meine Fähigkeiten, meine Kräfte einbringen in irgendwelche Gemeinschaften. Also das ist für mich da muss man aussuchen, finde ich. Also nur von solchen Grundgruppen, denke ich, kann man sowas ausstehen.
Also, wie könnte so eine Gruppe aussehen?
Ja, also ich kann das jetzt auch nicht im Einzelnen vorhersehen. Also ich meine, ich denke zum Beispiel an die, ja, es gibt so Beispiele, ne? Also die einfach, was weiß ich, auch damals eben im Westen damals, in der Bundesrepublik auch natürlich, die sich sammeln dann irgendwo, was weiß ich, da kann man dann auch anzapfen, was man hat, also an, ja, ob es man ist, in religiöser Überzeugung oder also so, wo man sich als Mensch gesamt sieht.
Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, aber was ich zurzeit schön finde, sind diese Menschen, die sich so Gemeinschaften suchen, also so ein gemeinsames Dorf oder eine, eine Gegend, ich bin jetzt nicht der Freund von einer Community, aber dieses, man zieht so in die Nähe, ja. Gleichgesinnte, ja. tauscht sich untereinander aus, ja. hat auch nicht zu viel Konsum, sondern ja. der eine hat das, der andere hat das, genau. man bringt sich ein
ja, klar.
und man braucht dann ja. auch vielleicht auch eine eigene Schule
ja.
und also ja, wenn man ja. das in einem größeren ja, Rahmen macht, ja, ja. dann braucht man auch gar keine ja. Regierung mehr in ja. dem Sinne. Also ja. das entwickelt sich ja, ja gerade oder der ja. Wunsch dahin, raus ja, ja. aus
ich meine,
der Stadt
ich,
auch?
Ich kenne es natürlich. Ich denke, war für mich damals auch sowas. Ich habe mich ja damals damit beschäftigt, da auch in den bevor 68, nicht? Also mhm. so die, wie in der Tschechoslowakei damals eben so auch die Parallelgesellschaft sich mhm. organisiert unter den Bedingungen der Besatzung, mhm. nicht? Also wo Leute gesagt haben, ich kann mal zwar meinen Beruf nicht ausüben, aber ich habe, also wenn ich Feierabend habe als Fensterputzer, mhm. ne, ich habe zwar Theologie, ich habe Philosophie studiert, aber die Zeit habe ich dann Zeit, was anderes mit denen zusammen machen. Mit, mhm. ne, oder, ne, also was weiß ich, also, oder ja, also das ist jemand, dass da sich etwas von oben her entwickelt. Nicht von oben, sondern mehr von unten. Nicht?
Also, aber ist, ja, Parallelgesellschaft, weiß nicht, ob das die Lösung ist. Das ist vielleicht
natürlich.
So eine Übergangsgeschichte.
Richtig, das sehe ich auch.
Die entwickelt ja. sich ja gerade, ja. aber ja. die Dauerlösung,
weiß
ich
natürlich
nicht. Also ich würde schon ja. sehen, dass alle Menschen ja. miteinander verbunden bleiben. Ja. Aber jetzt kristallisiert sich vielleicht raus, wir haben die Städte, da wird dann 5G und weiß ich was alles funktionieren und die Menschen werden selber immer automatisierter oder digitalisierter. Und wir haben die Menschen, die aufs Land flüchten oder so weit, wenn das überhaupt noch möglich ist, ja, auf lange ist Sicht. Und die leben dann dort ihr eigenes Leben.
Ja, das denke ich.
Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Also ich denke, ich sehe jetzt schon Gruppen, die also trotzdem politisch denken mhm. und nicht bloß in ihrem Ghetto, so ein Ghetto sich mhm. selber beschaffen.
Mhm. Ne? So. Aber ein schönes Ghetto. Also
ja. nein, ich meine, das
und,
ist
und kann, eigenen
nein. Aber ich meine, zum Beispiel, also ich bin immer begeistert, also ich habe es sehr benutzt, also es gibt so eine Gruppe, die ist in Tamera in Portugal sich versammelt hat, ne? Mit denen habe ich sehr verbunden, habe gerade gestern Abend wieder telefoniert.
In Portugal ja. sind einige solche Plätze, ich kenne auch, ja. kenne so. Auch welche.
Und ich meine, dort wird beides zusammen gemacht, nicht? Also da wird Landwirtschaft gemacht und mhm. dann und da wird Weiterentwicklung, also zwischen Couch, also wo man sich selber wirklich weiterentwickelt, wo man mit den Leuten Gruppen in Israel im Grenzbericht dort oder in Mittelamerika oder also ich meine auch Friedensgruppen, die sich da unterstützen gegenseitig. Also ich denke, dass so eine Gemeinschaft ist natürlich schon ein unwahrscheinlicher Kraftquell. Also,
ja, ja. Also, wenn es mehrere davon gibt.
Und ich meine, und wer das gelernt hat, der kann alles eigentlich für was später. Also der hat das Handwerkzeug, also auch den Überblick zu sehen insgesamt. Ob das meinetwegen die Politik oder das Klima und also ich meine oder also wo man sagt, also was man sich nicht sozusagen eigene Gedanken macht und sich nicht ablässt von irgendwelchen Geldgebern, die alles sozusagen.
Aber wie kommen wir da hin?
Also, ja, das ist so richtig. Das
um nochmal 89, wie gesagt, ja. da ist die Regierung komplett abgetreten. Ja. Angenommen, das würde jetzt auch wieder passieren. Was haben wir dann gekonnt?
Ich kann es auch nicht empfinden, weil ich denke, also ich muss erst mal das machen, was ich machen kann jetzt.
Und das wäre?
Naja, jetzt erst mal spazieren gehen. Erst mal. Also,
okay. also gar nicht dieses Geplane, sondern das, mal. Was ansteht.
Ja, weil ich denke, das ist
das sich
ohne Vorurteile den anderen reden auf, ausreden lassen. So.
Und, kann ich auch noch lernen.
Ja, ja, also, ja, das ist richtig. Und ich hoffe, dass er lässt mich dann vielleicht auch ausreden, wenn ich das gemacht habe. Also beides natürlich. Ja. Aber nicht von Anfang an. Wollen wir sagen, also ich habe so alles mit Löffeln gefressen, ne? Also was ich alles ich weiß zwar mehr vielleicht, aber ich muss es nicht gleich losplärren.
Also. Das ist ja die Kunst, zu sagen, ich weiß es, aber ich muss nicht, muss mich jetzt
nicht behaupten. Und das finde ich so toll jetzt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich auf der Straße gehe, dann suche ich mir nicht meine Freunde, sondern da suche ich denjenigen, den ich noch nie gesehen habe. Ja. Mhm.
Das, was man im Kleinen, was Sie jetzt im Kleinen ansprechen, sollte vielleicht im Großen auch passieren, ne? Dass die Menschen wieder lernen,
wenigstens
sich
das
zuzuhören und zu verstehen zu lernen. Ne? Ich glaube, auf beiden Seiten gibt es schlaue Menschen. Ja. Und gibt es richtige Fakten? Also wer sagt denn, dass die andere Seite falsch ist?
Na, aber natürlich.
Man muss sich vielleicht wieder irgendwie mal aufeinander zugehen und nicht so, wie es jetzt ist, immer weiter weg voneinander.
Aber ich meine, es gibt eben so viele Ebenen, so viele Baustellen jetzt im Moment, das ist schon ein Jammer, dass es uns dazu gekommen ist jetzt die ganze Zeit. Jetzt
aber vielleicht war es auch mal dran. Ich denke, das, was jetzt gezeigt wird, das hat schon immer irgendwie geschwelt und jetzt
kommt es halt Ecken raus. Aber ich meine, ich sehe, du hast das Gefühl, dass diejenigen, die jetzt, junge Leute, die einfach das politische Denken nicht gelernt haben. Also das ist für mich also was ganz eigentlich Bedrohliches, nicht? Also dass man so schnell dann sich hinschubsen lässt, nicht? Weil man das alle gelernt haben. Wir müssen sehen, wie wir an die Wand kommt, nicht?
Also das kriegt man ja in der Schule schon mit.
Und ja, genau. Und deswegen so fängt es ja an, dass man sagt, natürlich gibt es Schulen, die das machen, also die das nicht mitmachen, sondern aber die normalen Schulen sozusagen machen das eben meistens nicht, sondern wo man sagt, also wie ich vorkomme sozusagen. Mhm.
Also eigentlich ist unsere Gesellschaft jetzt immer mehr in die Richtung unterwegs, die Einzelkämpfer, ne?
Ja.
Aber eigentlich müssten wir wieder dahin kommen, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir nicht ohne den anderen, egal ob wir den jetzt als Feind sehen, miteinander verbunden.
Ja, ist richtig, aber ich empfinde jetzt zum Beispiel, wenn ich ständig sehe Leute, die das Sache haben, hier in Leipzig zum Beispiel, ne, diese Oberschiff, die von den Parteien und so weiter, nicht? Also die behaupten zwar dann immer Sachen, wir machen das für die Zivilgesellschaft, aber nur unserer Meinung, ansonsten nicht. So, und das ist eine Behauptung von Leuten, muss ich sagen, die machen es, ich weiß nicht, vielleicht fürs Geld dass sie sich nicht trauen, sagen, wir sind auf dem falschen Weg eigentlich und wir müssen das neu diskutieren eigentlich. So diese,
aber wären nicht die so ein bisschen Forscher sind und ein bisschen cleverer und dann in die Politik gehen, also solche Menschen, die noch wirklich was bewegen wollen, wären die nicht schon am Anfang gleich und raus? Die halten es doch nicht lange in der Politik dann aus, oder?
Naja, ich meine, ich denke, das ist auch so wie eine Schule, die man da lernt und sagt, also man versuche mich gut durchkommen und dann bin ich plötzlich ganz oben dann, ne? Weil ich mich gut angepasst habe. Ne? Mhm. Also ich meine, so sieht man das doch. Ich sehe das so jetzt, die ganzen Politiker, wenn ich mir jeden Minister angucke in Berlin, ne? Das sind alles Leute, die sich hochgedient haben in den Parteien. Mhm. Ne? Also die haben nichts gelernt eigentlich, wofür zuständig sind in ihren Ministerien. Ne? Das sind keine Fachleute.
Das hatten wir alles schon mal. Also, vielleicht noch ein schönes, mutmachendes Schlusswort. Wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet. Was ist Ihnen wichtig noch, was Sie unbedingt den Menschen mitgeben möchten?
Ich denke, was bei vielen Menschen ist es so, dass sie sagen, ach, man kann eigentlich doch nichts machen. Also was kann denn so ein kleiner Mensch was bewegen? Also ist alles, das kartet, ist schon abgekartet. So, ne? Also, und ich denke zum Beispiel, ich versuche dann auch immer Leute zu sagen, nee, also keiner ist ohnmächtig. Also die Frage ist jetzt sozusagen, wo kann ich meine Kraft einbringen? Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann auch ohne sich ganz auch irgendwo sich mich verdingen, sondern also wo mich selber einbringen. Also es gibt, ja, ich hab dann manchmal, wenn ich so eine Demo da mache, meistens habe ich dann hier so ein, habe ich das sowas hier, habe ich sowas gemacht.
Du bist nicht ohnmächtig, bring dich ein. Ja, und dann, genau.
Verschiedene Organisationen, in seinem Bereich, meinetwegen, ne? Also wo ich sage, also die mich kritisch in die Gesellschaft sich reinbringen und nicht, also sowas zum Beispiel, das mache ich, um mit denen ins Gespräch zu kommen, wieder einzelnen Leuten dann, und zu sagen, also egal wo ich was kann oder wo ich denke, da kann ich mich weiterentwickeln.
Und wenn es bei einem selber anfängt, ne? Die meisten Menschen haben mit sich selbst zu tun, also haben Baustellen in ihrem eigenen Leben.
Also mit dem Yoga am Morgen.
Richtig, und könnten ja erstmal in sich selber aufräumen. Und wenn sie dann diesen inneren Frieden ausstrahlen, stecken sie andere Menschen an.
Ja,
und wenn das jeder machen würde, dann wird es auch gar nicht mehr so viel Streit geben.
Ja.
Und dieses Ego und Ellenbogen und weiß ich was, weil dann jeder mit sich glücklicher ist.
Ja, ja.
Wollen wir das so stehen lassen jetzt?
Vielleicht.
Vielleicht, aber wir sehen uns vielleicht nochmal wieder und setzen das Gespräch dann einfach
ab.
Ja. Dankeschön.
Danke.